im Prinzip, ne, es wurde gar nicht klar, dass du das rausgefunden hast und wie du es rausgefunden hast. Und das finde ich, da bin ich dann Wissenschaftsjournalist. Ne?
Achso, naja, da wollte ich jetzt nicht jetzt groß erzählen. Ich meine, das habe ich halt.
Ja, doch, natürlich. Klar.
Habe ich irgendwie, also.
Sonst verstehen wir es nicht. Wie geht das?
In der Beschäftigung mit dem Ding habe ich das halt gemacht.
Ja.
Ist ja nicht dahinter.
Okay, super. Hallo und willkommen zur Folge Nummer 15 des weltweit einzigartigen Goethe-Podcasts Natur und Geist. In dieser Folge lernen wir die Art und Weise kennen, wie Wissenschaft funktioniert. Ganz praktisch. Wir erfahren, wie der große Meister forschte und über die Welt, in diesem Fall über Marmor, nachdachte. Und wir hören, wie Thomas eine Entdeckung machte, die ein winziges Puzzle im Wissen um Goethes Sammlung hinzufügt. Und wer uns zum ersten Mal hört, Thomas Schmuck ist verantwortlich für Goethes naturwissenschaftliche Sammlung im Goethehaus in Weimar und ich bin Markus Anhäuser, Wissenschaftsjournalist und ich kümmere mich hier um den ganzen Rest in diesem Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge und los geht's. Ja gut, heute Marmor habe ich mir notiert.
Bunt Marmor.
Ah, ich hatte, siehst du, den Teil hatte ich nämlich vergessen. Ich hatte Marmor und dann dachte ich, was?
Irgendwas war da noch.
Ne? Bruchmarmor?
Nein,
Buntmarmor. Marmor? Buntmarmor, okay. Mhm. Was ist denn Buntmarmor?
Ja, Buntmarmor ist eine sehr unspezifische Bezeichnung für eine ganz große Gruppe ganz verschiedenartiger Gesteine, die polierfähig sind und die gerne verwendet werden bei architektonischen Ausstattungen von Häusern, Thermen, Kirchen, Palästen und so weiter. Mhm. Ja, und die spielen natürlich in einer Zeit, also von der Antike bis zum Rokoko, der Renaissance, Barockzeit, eine ganz wichtige Rolle bei der Gestaltung von außen und vor allem von Innenräumen.
Bei meiner Vorbereitung, also ich habe den Wikipedia-Artikel zu Marmor aufgerufen und gelesen, überflogen würde ich sagen, da gab es den Hinweis, also es gibt einmal Marmor als Gestein und dann gibt es den Begriff Marmor, der für alles Mögliche verwendet wird, was aber gar nicht echter Marmor ist. Und du sprichst jetzt bei diesem Buntmarmor, den Begriff ist dann, also alles, was irgendwie nach Marmor aussieht.
Genau, also alles, was der Steinschneider, der Laie oder sonst was als Marmor bezeichnet, oder auch der Steinhandel, Natursteinhandel, weil sonst, wenn man es im geologischen Sinn bezeichnet, ist das halt eben ein Carbonatgestein, ein ganz bestimmtes.
Also Kalkgestein.
Ja, genau, aber eben als metamorphes Gestein aus Kalk herausgemacht.
Dieser Begriff Metamorph. Da kann sich kein Mensch was drunter vorstellen. Da steht auch hier in diesem Artikel immer drin, metamorphe Umwandlung. Was bedeutet Metamorph?
Naja, es gibt ja die drei großen Gesteinsgruppen, die Sedimente, dann die Vulkanite, Plutonite und wer ist die dritte Gruppe, die magmatischen Gesteine, also alles, was sozusagen aus der Erde heraus, frisch heraustritt. Und dann gibt es die Möglichkeiten, dass diese, da gehören Granite dazu oder sowas, und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Sedimente und die magmatischen Gesteine eben sekundär überformt werden. Und das ist dann die Metamorphose. Also wenn ein Granit sekundär überformt wird, also sprich in bestimmten Tiefen unter Druck gerät oder die Kristalle regeln sich sozusagen in eine Richtung aus, entsteht ein Gneis und das wäre ein metamorphes Gestein.
Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich verstanden habe. Also ich dachte jetzt gerade, das rutscht in die Richtung, also diese drei verschiedenen Gesteine, wenn die sich jetzt zu eins und zwei, wenn die sich irgendwie vermischen, irgendwie
zusammenkommen.
Geht um.
Nur wenn ein Gestein, wie ein Sedimentgestein oder ein magmatisches Gestein, dann eine sekundäre, das ist jetzt meine Laienerklärung, ich bin ja auch kein Geowissenschaftler, wenn sich diese zwei ursprünglicheren Gesteins, Arten, Formen, großen Gruppen sekundär verändert werden, wenn, sie, okay. wenn die metamorphisiert werden. Also ja. zwischen Granit und Gneis ist ja jetzt nicht so viel Unterschied. Aha. Also das mögen jetzt die Petrographen weghören. Der Granit ist, besteht aus seinen drei großen Bestandteilen, Feldspat, Quarz und Glimmer und vielleicht noch zusätzlichen. Aber die liegen ungerichtet sozusagen in Gestein, im eigentlichen Gesteinskörper. Wenn der aber in einer bestimmten Tiefe, kommt er wieder runter in diese Tiefe oder wie auch immer, wenn der jetzt durch hohen Druck oder durch Temperaturen wieder angegriffen wird sozusagen,
dann verändert sich
der, obwohl er chemisch sehr ähnlich.
Ja, weil es immer noch dieselben Bestandteile sind.
Genau, seine Beschaffenheit bleibt ja gleich, aber die Kristalle können ausgerichtet werden, es kann was aufschmelzen und so weiter. Ja. Das heißt, es ist, durchläuft eine Metamorphose und wird damit ein metamorphes Gestein.
Okay, also es ist einfach nur die Verwandlung, die Veränderung dieses Gesteins.
Genau.
Okay.
Gut. Ist damit ein anderes Gestein natürlich. Also,
ja, okay.
Wenn der ein paar Millionen Jahre.
Ja.
Da, ja.
Gut. Und der Marmor.
Genau, und beim Marmor ist es eben ähnlich. Da hat das eigentliche Carbonatgestein eben auch eine sekundäre Veränderung erfahren, kristallisiert dann aus oder kann ganz verschiedene Formen und Farben annehmen und ist damit auch für die Kunstgeschichte, für die Architektur natürlich besonders spannend.
Ich muss da noch dazwischen gehen, Moment. Veränderung, wie verändert er sich? Also wodurch verändert er sich in dem Fall, weißt du das?
Naja, indem, was weiß ich, Kalzite, Kalzit, Dolomit, Aragonit angereichert werden oder sich bilden, das weiß ich auch nicht genau.
Okay. Also, aber da ist auch irgendwie, Druck spielt da eine Rolle und...
Genau, Druck und Temperatur.
Temperatur, wodurch?
Ja, wenn er in der Tiefe kommt.
Ach so, okay, also genau. Also so, weil weiß ich, durch irgendwelche Kräfte gerät er in Tiefen und da wird es wärmer und der Druck wird aufgrund...
Genau, das entsteht ja meistens oberflächlich, weil es ein Kalkgestein ist, ein Carbonatgestein, und wird dann im Erdinneren metamorph umgewandelt.
Genau, und gelangt dann durch tektonische irgendwie wieder...
Wieder nach oben und dann, also es sind auf mehrere Vorgänge, das ist sozusagen, das haben wir jetzt ein bisschen dilettantisch erklärt, das müsste man...
Ist okay, aber ich vertrete ja hier die Laienseite und auf dem Level.
Na, ich auch, ich bin auch ein geowissenschaftlicher Laie, das muss man ja auch klar sehen.
Okay. Und dann treten sie an die Oberfläche wie in Carrara und da ist, haben wir Berge voll von Marmor.
Genau, und dann baust du es eben bei Steinbrüchen ab. Also wenn wir jetzt die Welt betrachten, in der Goethe gelebt hat oder die antike Welt, dann sind das eben die berühmten Steinbrüche im Mittelmeergebiet und natürlich auch in Deutschland oder Mitteleuropa. Die bringen dann, die einzelnen Steinbrüche, Aufschlüsse, bringen dann eben typische Marmorformen, Buntmarmorformen, Marmorformen hervor, die im geologischen Sinn jetzt natürlich nicht immer Marmor ist, aber die eben so bezeichnet werden. Das ist einfach eine praktische Bezeichnung, vor allem durch Steinschneider, die das bearbeiten.
Weil aus Sicht der, zum Beispiel der Steinschneider, die haben ähnliche Eigenschaften oder die sehen ähnlich aus oder...
Ja, die sehen ganz verschieden aus, das ist ja das Besondere dran. Okay. Je nachdem, was die noch beinhalten, die können ja rot, grün, schwarz, gelb, braun mit den schönsten Mustern sein.
Ja.
Es ist nicht nur der weiße und graue und glänzende Marmor, die wir ihn kennen von, vom Carrara-Marmor, was weiß ich, von der Pietà, von Michelangelo oder von
Laocoon.
Der Laocoon oder von der klassizistischen Bildhauerei, sondern das gibt es in allen Farben, ne? Und das Besondere ist, der Kenner kann erkennen, gerade der antike Kenner kann erkennen, von wo das ungefähr ist. Also berühmte Steinbrüche bei Sparta zum Beispiel, die bringen schwarze Buntmarmore mit, also schwarze Matrix mit grünen grünlichen, dunkelgrünen Kristallen hervor. Mhm. Das ist typisch für diesen Ort, aber es gibt Steinbrüche auf Sardinien, in Kleinasien, in ganz Griechenland, in Nordafrika, in Ägypten natürlich. Und du kannst bei vielen erkennen, von wo das her ist.
Ja.
Und wenn du jetzt, sagen wir, stell dir vor, du bist römischer Kaiser, gehst da durch deinen Palast, durch die Domus Aurea, durch was auch immer. Und du hast da jetzt, jede Säule ist aus einem anderen Buntmarmor gemacht oder verkleidet oder ein Wandstück. Und du bist dann sozusagen, dann kannst du dann in einem Raum sein, in dem du aus allen Provinzen deines Reiches diese Dinge hast und hast da ein Symbol der Weltherrschaft oder deiner Herrschaft.
Drängt sich die Frage auf, wie kommt die Farbe in den Marmor?
Genau, diese Frage hat sich Goethe auch gestellt. Nicht nur die Farbe, sondern kommen die Formen überhaupt zustande, die Formenvielfalt.
Ja.
Das ist ja das Schöne, deswegen sammelt er das auch und kauft das und lässt sich das schenken, bringen und sonst wie. Ich meine, die Farben entstehen durch irgendwelche, metallischen, sonstigen Mineralstoffe, Eisen und was weiß ich.
Aha, okay. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen, als hätte Goethe viele verschiedene Marmore.
Genau, Goethe hat sehr viele verschiedene Marmore.
Aha.
Und also er hat einen ganzen Schrank voll, den Schrank 18.
Okay.
Das ist der letzte in der Zählung, zufällig der letzte Schrank. Der ist mit 23 Laden gefüllt, die alle so Marmorproben enthalten. So, das sind so Marmortäfelchen, die so etwa quadratisch sind, meistens gewisse Dicke haben, die auf einer Seite poliert sind, damit man sieht, wie diese Gesteine poliert aussehen. Und auf den anderen Seiten sind sie unpoliert, also sind sie meistens grauer oder weißlicher oder jedenfalls nicht, ergänzen sie nicht so. Und wenn man das zusammenzählt, weil über die ganze Sammlung außerhalb dieses Schrankes auch noch zahlreiche, sind Hunderte.
Mhm.
Vielleicht sind es sogar mehrere hunderte, weiß ich nicht, ob es über 1000, also sehr viele jedenfalls.
Ja, ja, ja.
Kann niemand genau sagen.
Okay. Ja. Und hat er was darüber herausgefunden? Hat er eine Theorie dazu gehabt?
Na, herausgefunden ist gut. Er hat natürlich selber Theorien entwickelt, wie sich gehört für einen Wissenschaftler. Ja. Das Interessante dabei ist, bereits sein Vater hat eine berühmte Italienreise unternommen, Johann Caspar Goethe, 1740, und hat da auch ein Buch drüber geschrieben.
Ja.
In diesem Buch beschreibt er auch, wie er so eine Sammlung von Buntmarmoren in Italien kauft.
Ja.
Italien war das Zentrum der Steinschneiderei und Rom war das Zentrum in Italien und das haben viele Touristen damals gekauft. Also wir sind in einer Frühform des Tourismus, vor allem Engländer reisen, aber nur Deutsche reisen da gerne nach Italien. Und das sind auch Mitbringsel. Also Johann Caspar Goethe hat sich jetzt nicht so intensiv für Geologisches interessiert wie der Sohn, aber er bringt das eben auch mit. Es sind 102 Stück und wir kennen sogar die Namensliste, die führt er da auch an. Ist sehr stolz auf seine Sammlung. Und auch der Sohn von Johann Wolfgang Goethe, der ist ja in Rom gestorben, bekanntlich 1830, der hat auch in seinem Gepäck, wurden auch solche polierte Buntmarmortäfelchen gefunden nach seinem Tod, als jemand die Effekten des verstorbenen Herrn August von Goethe.
Woran waren er
verzeichnet hat. Naja, das ist eine schwierige Frage. Gibt's mehrere Theorien, aber möglicherweise eine Hirnhautentzündung.
Ja. Okay.
Jedenfalls ein plötzlicher, vergleichsweise junger Tod vor dem Vater sozusagen.
Ja, Horror.
Kam also nicht mehr zurück. War auch für den Vater ein Horror. Der hat dann noch 1,5 Jahre etwa gelebt. Also das hat jeder gesammelt. Ja, wollte ich nur sagen, das hat jeder gesammelt. Vater, Sohn, Enkelsohn.
Ja.
Humboldt hat es natürlich auch gesammelt. Von Humboldt gibt es auch eine schöne Buntmarmorsammlung im Museum für Naturkunde. Humboldt war auch stolz darauf, hat das auch in Rom gemacht, natürlich. Und es gibt richtig Anweisungen oder Empfehlungen von Johann Jakob Färber zum Beispiel. Das war ein berühmter, nicht nur Geologe, sondern auch ein berühmter Autor eines Buches über die geologischen Besonderheiten von Italien, von Welschland, hatte Goethe wahrscheinlich auch mit auf seiner Reise. Da gibt es ein Kapitel dazu zum Beispiel. Also damit hat sich jeder eigentlich auseinandergesetzt, nach Italien fährt. Und wer heute nach Rom fährt und sich zum Beispiel Kosmaten, Fußböden anschaut, also die Fußböden von Kirchen, die, ja, das ist eine Fundgrube zum Beispiel für solche Sachen. Wunderschön, frühchristlich, mittelalterlich, wunderschöne Kosmaten, Fußböden in den verschiedensten Buntmarmorsorten und Mustern.
Also du hast jetzt eben ja kurz erklärt, wie Marmor entsteht. Wusste man zu den Zeiten schon, wie Marmor entsteht? Hatte man, ich nehme an, man hatte verschiedene oder gab es nur eine Theorie oder war völlig klar, wie das entsteht?
Nein, das war sicher nicht. Und Goethe wollte eben auch dazu einen Beitrag leisten. Aha. Diese, naja, wir sind ja erst in der Sturm- und Drangphase der Geologie, wenn man so will, wo es eine Menge, also gerade in solchen frühen, in den frühen Phasen der Geschichte von bestimmten Disziplinen, da wuchern ja die Theorien sozusagen. Das gilt auch hier. Mit einzelnen Theorien, glaube ich, muss man sich da jetzt nicht beschäftigen. Ja. Die interessante Sache ist die, dass eben Goethe auch einen Beitrag dazu geleistet hat. Das ist nur, dass ihm das auch sehr wichtig war, weil er da ein paar Dinge machen konnte, die seiner Art mit Natur, Naturdingen umzugehen, entgegengekommen sind. Nämlich, er hat eine große Anzahl von Objekten, die er da vor sich ausgebreitet liegen sah oder was sich ausbreiten konnte. Und er konnte immer wieder anschauen. Anschauung ist ja ganz wesentlich. Er konnte sie immer wieder umordnen, reihen und überlegen, ob es da genetische, also genetische Zusammenhänge gibt.
Entwicklungsreihen vielleicht.
Genau, Entwicklungsreihen auflegen und das Ganze kombinieren und immer wieder neu anordnen. Und das ist natürlich bei so schönen handlichen Stücken, die dann diese Muster auch noch vorführen, von ganz weiß bis flockig, wie Wolken sieht das aus. Und manches sieht aus wie Landschaften, also Ruinenmarmore, die auch in diese Gruppe gehören oder in den Umkreis zumindest. Das sind, die ergeben fast Landschaften, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Ja. Die wirken wie ein bisschen wie Bilder. Und da hatte Goethe auch über 20 und die hat er rahmen lassen in Gold. Und
wir haben sie gesehen oder du hast sie mir gezeigt, in der zweiten oder dritten Folge, als ich dich besucht hatte. Und wir waren in einem der beiden Türme. Im Steinpavillon. Und die hingen an der Wand. Und ich dachte erst, huch, Landschaftszeichnungen oder so.
Ne? Genau. Und tatsächlich waren es. Auf den ersten Blick.
Tatsächlich waren es Steinplatten, die dieses Muster im Marmor hatten.
Ja, genau. Ganz genau so ist es.
Hat er denn eine Theorie entwickelt?
Ja, er hat sich mehrfach Gedanken darüber gemacht und er hat, und das ist das Besondere an den Buntmarmoren, die man ja vielleicht sonst gar nicht in einer geowissenschaftlichen Sammlung heute erwarten würde.
Auch. Echt? Wieso?
Na, weil diese Ruinenmarmore, wie du ja richtig gesagt hast, eigentlich mehr an Landschaftsbilder, eigentlich an Kunstwerke erinnert haben.
Ja, okay, aber.
Und ja, also eigentlich könnte man ja genauso sagen, diese Dinge gehören in die Kunstgeschichte. Diese Dinge gehören in die Geschichte der Architektur. Das sind sozusagen, klar sind es Gesteine, aber es sind natürlich Proben von Bauwerken, von Objekten, wie man in der Antike damit umgeht.
Ja.
Und die Frage ist natürlich, da sind wir noch gar nicht nachgegangen, bevor wir jetzt auf Goethes Modell kommen, wieso ist eigentlich Rom so voll mit diesen Buntmarmoren? Und wieso kann man in Rom das kaufen oder sich das in ganzen Serien kaufen oder schicken lassen? Goethe hat sich das zum Beispiel von Tischbein schicken lassen, von dem berühmten Maler, der vor allem das noch berühmtere Porträt Goethe in Kampanien gemalt hat.
Ja.
Du kennst das, wo er da mit dem Hut und dem weißen Mantel da so sitzt vor der Landschaft. In Frankfurt zu sehen.
Steht sogar, ich glaube, in Frankfurt im Flughafen gibt es an einem Café gibt es, glaube ich, da haben die eine Skulptur draus, wo er da so liegt. Also touristenmäßig
alles
bejatzt.
Ja, Genau, also dieser Tischbein, der ja in Rom auch gelebt hat und dort Goethe befreundet war und auch künstlerisch die beiden zusammengearbeitet haben und den auch gezwungen hat, auf den Vesuv mit raufzugehen, als der gerade ausgebrochen war, was Tischbein nicht sehr erfreut hat, weil der war mehr an ästhetisch-künstlerischen Dingen interessiert und jetzt nicht an, wollte nicht die Geburtsstätte der Gesteine in Stato Nascendi kennen. Aha. Ja, also der hat ihm jedenfalls auch aus Italien so Suiten geschickt. Haben wir also auch in der Sammlung, wo wir sie nicht genau eins zu eins zuordnen können. Ganz viele haben das gemacht.
Genau. Und warum war Rom jetzt voller Marmor?
Ja, warum?
Haben wir also ist ja sinnbildlich eigentlich. Man stellt sich Rom halt als marmorne Stadt vor.
Genau. Obwohl der Travertin natürlich auch eine große Rolle spielt. Also diese wunderschönen weißen, sehr weißen Gesteine.
Ist viel sicher, da habe ich jetzt wahrscheinlich die weitere Definition von Marmor genommen.
Ja.
Okay.
Das ist ganz einfach. Also während der Antike war das die Stadt mit der größten Bautätigkeit, die größte Stadt des Reichs. Und das hat sich natürlich eine Menge angesammelt. Und auch in Ostia, im Hafen, von allen Steinbrüchen, ich habe es ja schon aufgezählt, von Kleinasien und Ägypten bis nach Nordafrika und so. Südfrankreich kommen da eben riesige Marmorblöcke an als Baumaterial. Die sind zum Teil auch liegen geblieben dann, als Rom untergegangen ist in der Völkerwanderung. Und die wurden dann jahrhundertelang abgebaut und verwendet und wiederverwendet. Und auch die Ruinen sind ja nicht nur durch die Barbaren zerstört worden, sondern auch durch die Bewohner selbst, die dann verwendet haben, umgebaut haben für ihre Häuser, wurden auch für Kirchen verwendet, später im Mittelalter. Also das war das Zentrum, wo immer noch so viel herumlag, in Schutt und auch sozusagen noch aufrecht stehend, aber auch noch riesige Gesteinsblöcke, die eben gerade angelandet waren, aber nicht verwertet mehr wurden. Das heißt, da konnte man sich richtig bedienen über Jahrhunderte hinweg. Und das hat Goethe auch gemacht. Also Goethe hat selber, wie er es schreibt, man darf es heute ja nicht mehr sagen, in der Domus Aurea sich die Taschen vollgestopft mit diesen Dingen und da was weggetragen. Was das genau war, wissen wir natürlich nicht, weil man es in der Sammlung nicht identifizieren kann. Aber es gibt auch mehrere kleinere Suiten verteilt über die Sammlung, wo dann steht Gesteinsplatten, auch so kleine quadratische, von antiken Gebäuden oder Statuen in Rom. Ne? Also das findet sich alles in der Sammlung.
Nochmal einen ganz anderen Punkt aufmachen, vielleicht, den du vielleicht kurz beantworten kannst. Diese, was mich völlig fasziniert hat, hoffentlich bin ich jetzt in der richtigen Stadt oder in der richtigen Zeit, wir nehmen die alle immer als weiße Skulpturen wahr und irgendwann stellte man fest, nee, die waren eigentlich farbig, also auch die Tempel und überall, weil man Farbpigmente gefunden hat.
Das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist sozusagen die Frage, ob die griechische Kunst so weiß-klassizistisch war, wie das wir mit Winkelmann unter Anführungszeichen glauben. Ja, die Frage ist entschieden. Nein, das war sie nicht. Die war farbig und bunt, aber das waren Bemalungen. Die beziehen sich jetzt nicht auf diese.
Ich wollte nur drauf noch mal kurz, weil sich gerade die Gelegenheit ergibt. Finde ich ja völlig faszinierend, dass wir ein völlig so optisch so ein völlig falsches Bild dieser Vergangenheit haben.
Ja, ich glaube, das haben wir überhaupt von der griechischen Antike, die viel, wie soll man sagen, barbarischer, lebendiger, anders war, als wir uns das vorstellen, wenn wir Sophokles.
Und war das denn in Rom auch so?
Ja, natürlich.
Gell? Ja, okay.
Aber wir reden ja jetzt von, von Statuen der Renaissance oder von Bernini, die natürlich in weiß, grau, glänzenden, reinen Marmor meistens gemacht wurden.
Mit der falschen Vorstellung, dass das früher in Rom...
Mit der Vorstellung, dass eben das...
Weiß war.
Geschmäcker können sich auch ändern. Ja. Ähnliches gilt ja auch für die Entstehung der Oper. Als man um 1600 die Oper erfindet sozusagen, dann macht man das ja in der Vorstellung, dass man das antike Drama wiederbelebt. Und da weiß man natürlich, dass da Chöre und Gesang eine wichtige Rolle spielen und so entsteht eigentlich die Oper. Aber natürlich hat die Oper auch des 17. Jahrhunderts nichts zu tun mit dem antiken griechischen religiösen Theater einer Polis.
Ja, es ist auch so ein bisschen weil dieses Weiß hat ja auch sowas von Reinheit und Perfektion an sich. Mhm. Ja, und tatsächlich ist es ein völliger Trugschluss. Ist irgendwie verrückt. Also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich, wow, wie kann man sich so irren? Also kann man natürlich, mein Gott. Ich meine, wäre uns genauso passiert. Aber ja, das finde ich so eine Entdeckung, die ist schon wahr. Also völlig erstaunlich.
Wobei man vielleicht gar nicht so sicher sein kann, die Kenntnis, die die Alten hatten sozusagen, war recht genau und groß, viel besser als unsere. Mhm. Vielleicht hat sich auch, obwohl man Zweifel und Bedenken hatte, der Geschmack da geändert. Also man wollte einfach, vielleicht hat man es als geschmacklos empfunden, dass man jetzt die Venus in Rot oder in blauem Gestein macht.
Du meinst?
Ja, wie dem auch sei.
Du meinst, zu der Zeit war dann doch vielleicht bekannt, dass die irgendwie farbig waren und man hat einfach nur gesagt, nee, weiß ist eigentlich toller.
Das weiß ich nicht so genau,
Also kommen wir zurück zum Marmor.
Ja, also wie gesagt, Goethe hatte sehr viele Buntmarmore und zwar viele Teilsammlungen, nicht nur aus Italien, muss man auch sagen, sondern Buntmarmore werden auch in Deutschland gefunden, in Württemberg, in Altdorf, aber auch in Polen, auch da hat er ganz viele Teilsammlungen, Suiten. Und seine Sammlung beginnt, also rein zeitlich beginnt sie mit dem Kauf von Buntmarmoren in der Schweiz aus dem Berner Oberland 1797. Mhm. Die erste Suite, da sind 15 noch erhalten. Und diese 15 sind ebenfalls poliert, quadratisch poliert auf der einen Seite und auf der Rückseite haben sie so Aufschrift mit Tinte, von wo sie denn her sind. Und die sind auf Französisch geschrieben, was ich interessant finde. Obwohl das ja aus der deutschsprachigen Schweiz kommt. Offensichtlich sind die also auch da für ein internationales Publikum gemacht, also für einen Touristenkreis, wenn man so will. Und das zweite Interessante ist, viele Ortsnamen sind falsch geschrieben. Mhm. Ja, also, wie sie vielleicht ein Franzose mit deutschen Ortsnamen machen würde. Mhm. Und wir wussten lange nicht, wo das genau her ist. Mhm. Also, die Ortsnamen kannst du natürlich zuordnen, wenn du die Verschreibungen sozusagen entziffern kannst oder korrigieren kannst. Aber es gibt in einer Berner Sammlung ähnliche Stücke in derselben Größe, mit denselben Herkünften, auch mit den gleichen Aufschriften, die dieselben Verschreibungen haben. Ja, also auch die Verschreibungen, die Fehler.
Ja.
Das ist für mich ein sehr gutes Argument, dass die Sammlungen irgendwie was miteinander zu tun haben, nämlich aus derselben Werkstatt stammen. Das ist vom Steinschneider Funk, dem Zweiten.
Ja.
Wie man dann auch schnell ermitteln kann. Und da hat Goethe das wahrscheinlich gekauft.
Ja, und es ist klar, dass nicht Goethe das beschriftet hat, sondern das wurde dann vor Ort beschriftet und ist dann ähnlich wie mit der Schreibmaschine, wenn überall derselbe Fehler auftaucht, sollte es irgendwie dieselbe Maschine sein.
Genau.
Und in dem Fall.
Und das Wichtige ist also, das wollte Goethe gar nicht beschreiben und beschriften, denn er wollte ja lernen. Es geht ja um die Vielfalt und wie die Steinschneider diese Vielfalt beschreiben. Das heißt, diese Namen sind ja auch wichtig. Die sind natürlich keine geowissenschaftlichen Namen, auch nicht im Sinn der Zeit, der Goethezeit. Aber sie geben eben klassisch antike Namen oft wieder. Was weiß ich, da steht dann Semisanto drauf.
Und das heißt?
Also ich kann es nicht übersetzen. Aha. Ich würde es also jetzt, wenn du mich so fragst, als Heiliger Samen oder sowas übersetzen, ich weiß es nicht.
Ah, okay, ich dachte, es stehen irgendwie die Ortsnamen oder so da drauf.
Manchmal stehen die Ortsnamen drauf, manchmal steht, ist ganz willkürlich, wie halt der Steinschneider das gerade möchte. Ne?
Ja.
Und kannst eine eigene geschichtliche Traditionslinien und Entwicklungen da durchziehen. Also sich prägt sie von Ägypten, ob das wirklich aus Ägypten kommt, steht hinteran, aber wird dem traditionell Ägypten zugeschrieben, Breccia, Decito. Ist besonders beliebt oder eben diese spartanischen, die ich schon erwähnt habe.
Ja.
Ja, und so ein großer Kenner muss man gar nicht sein, um dann so ein paar wichtige auch schon zuordnen zu können. Es sind sehr, viele davon sind sehr distinkt, haben einen leichten Wiedererkennungswert.
Ja.
Musik
gerade so eine Frage, wie ihr dann, also du sagtest gerade so, im Halb, und da gibt es in Bern gibt's so eine Sammlung und mhm. da sind diese Erkenntnis, dass in Bern mhm. eine Sammlung ist, die Schriftungen hat, die euren gleichen oder ähneln und mhm. damit dafür sprechen, dass es irgendwie aus derselben Ecke kommt. Wie entsteht diese Erkenntnis? Also war das schon bekannt oder hat es durch Zufall jemand festgestellt oder wie geht sowas?
Naja, das habe durch Zufall ich festgestellt.
Dann erzähl mir bitte mal genauer, wie du das rausgefunden hast. Weil da wird es ja spannend.
Das war jetzt keine große Kunst, sondern ich habe mir einfach die Ortsnamen angeschaut, habe versucht, eine Bestandsaufnahme dieser Buntmarmorproben zu machen, was ja. es denn da wo gibt, überall und wo die denn her sind und was die Herkünfte sind. Und dann stößt man natürlich auch auf diese Lade 22, wenn man so will. Also ja. Die Schweizer sind jetzt nicht so viele, eben 15, wie gesagt, ja. und die sind auf ein paar Laden verteilt, aber fast der größte Teil ist in dieser einen Lade drinnen. Und die sind in ziemlicher Unordnung. Ja. Und da wundert man sich natürlich, alle anderen Laden im Schrank sind geordnet, die schaut man sich dann genauer an und denkt nach, warum das so ist.
Also du.
Und dann überlegt man auch, was sind denn das überhaupt für Orte und wann war denn Goethe dort? Dann sucht man auch in der Literatur und dann sieht man schon, Goethe war 1779 im Berner Oberland und ja, also die Orte hat man dann schon zuordnen können. Und ja. wenn du dann brauchst du eigentlich nur mehr im Netz suchen nach diesen Ortsnamen
ja.
und nach den Verschreibungen dieser ja. Ortsnamen. Und ja. dann irgendwann, wenn du da geduldig bist, findet sich das ein. Dann hast du plötzlich, taucht im Netz ein Bild aus einer Berner Sammlung auf,
okay.
wo eben auch steht Marbre und yeah. Oberhasli. Yeah. Und dann denkst du dir, Oberhasli, das habe ich doch selbst auch in der Sammlung.
Yeah.
Dann legst du das Stück neben den Bildschirm im Computer und siehst, der das geschrieben hat, der hat genau denselben Schwung, dieselbe Tinte, dasselbe Format, alles dasselbe, gleich verwendet. Naja.
Ja.
Daraus schließt man dann und dann schaut man sich an, was haben die eigentlich in der Sammlung.
Okay.
Und da gibt es auch Bilder im Netz dazu und es gibt auch Literatur. Das ist wirklich viel einfacher geworden, das zu suchen und zu finden. Ansonsten hätte man da viel länger suchen müssen, muss ich zugeben. Ich bin auch kein Spezialist für Buntmarmore, die gibt es ja wirklich.
Ja.
Das ist eine ganz komplexe Gruppe und auch sehr schön und interessant. Und man würde nicht glauben, welche Richtungen das alles geht, wenn man... Ja. Dass sich nicht damit beschäftigen würde. Also zum Beispiel werden die, nur ganz kurz, ja. die werden zum Beispiel zu Schnupftabaksdosen auch gerne verarbeitet im 18. Jahrhundert.
Ja.
Und dann hast du eben so eine Buntmarmor-Schnupftabaksdose, die du dann auch verschenken kannst. Das sind ja beliebte, unter Männern beliebte Geschenke.
Genau, aber du warst gerade mal erklären, wie es dazu kommt, dass ihr feststellt oder dass festgestellt wird, in dem Fall von dir, dass in Bern in dem Museum Steine, Marmor-Exemplare liegen, die ganz ähnlich beschriftet sind wie deine. Und erzähl uns doch mal gerade, geht da dein Puls hoch, wenn du das, also das feststelltest? Wie aufgeregt warst du?
Na, aufgeregt. Man freut sich natürlich, weil das, soweit man das überblicken kann, die Goethe-Literatur zu überblicken, ist ja wirklich fast gar nicht mehr möglich.
Ja.
Aber soweit man das überblicken kann und diese Bereiche sind dann doch weniger abgearbeitet, hat man was Neues entdeckt und konnte vor allem zur Sammlung was Neues finden und sagen. Und das ist natürlich dann schon eine tolle Sache.
Okay. Dann hast du das Berner Museum kontaktiert, oder?
Nee, das musst du nicht kontaktieren. Das ist so eindeutig, dass Goethe das einfach hat. Wahrscheinlich wissen die das auch oder auch nicht, das weiß ich nicht.
Okay.
Das Erstaunliche finde ich nicht, dass die Berner das haben, sondern das Erstaunliche finde ich ist, dass es das in Weimar in der Goethe-Sammlung auch gibt.
Ja, okay.
Ja, und jetzt wird es halt publiziert und damit sind wir der Goethe-Forschung ein Stückchen reicher.
Was sagt uns das?
Sagt uns was aus über Goethes Praktik, das Sammeln, das Bearbeiten, der Umgang mit diesen Dingen, diesen Objekten. Also warum kauft er das?
Ja.
und wo kommt das hin? Ja. Also er kauft es offensichtlich. Also einerseits ist er fasziniert davon. Vielleicht möchte er auch insgeheim seinen Vater übertreffen. Der hatte eben 102. Er hatte gleich einen ganzen Schrank voll dieser bunten Marmor. Und der fängt eben 1779 damit an. Der Vater lebt, glaube ich, bis 1782. Also der lebt noch zu dem Zeitpunkt. Aber ich will es jetzt nicht freudianisch deuten. Kann man ja auch ganz anders deuten. Tatsache ist jedenfalls, dass er diese Berner und aber auch polnische und italienische Buntmarmor dazu verwendet, ein Modell zu entwickeln zur Gesteinsgenese, und dazu holt er sie wieder hervor.
Ja.
20 Jahre später, genau, kann man das fast sagen. Mhm. Ja, also Quatsch, nicht 20 Jahre, sondern 30, 40 Jahre. Nämlich, das können wir sogar genau datieren, das ist eine Besonderheit. Die Lade 22, von der ich am Anfang gesprochen habe, die in Unordnung ist, die hat Goethe selbst in Unordnung gebracht.
Okay.
Und zwar am 17. September 1817. Das wissen wir deswegen, weil das im Tagebuch vermerkt ist und weil er einen Tag später, am 18. September, einen Aufsatz geschrieben hat, wo diese Buntmarmore, wenn man denn weiß, was das ist, für welche Objekte das sind in seiner Sammlung. Das heißt, man darf hier nicht nur den Text lesen, sondern man muss auch die Sammlung selbst kennen. Das ist der Punkt.
Yeah.
Wenn man das weiß, dann kann man diese Objekte zuordnen.
Yeah.
Und zwar deswegen, weil er sie in diesem Aufsatz, der aus dem Nachlass erschienen ist, so genau beschreibt, oder einige von ihnen zumindest,
yeah,
dass man sagen kann, das ist genau das. Also gibt es ein Stück zum Beispiel, das ganz in Schwarz-Weiß gehalten ist, also schwarze große Inseln und weiße Ströme dazwischen, ja, beschreibt er das, und da gibt es ein Stück, das eben genauso aussieht. Und da wir wissen, dass er an dieser Lade dran war am 17. Oktober und am 8. und auch über diese Stücke schreibt,
ja,
man muss solche Stücke vor Augen haben, damit man das versteht,
ja,
kann man das also wirklich eindeutig zuordnen, gilt für mehrere dieser Stücke. Und wir können da so eine Verbindung herstellen zwischen seiner Arbeitsweise, also der Anschauung, des immer wieder vor sich Auflegens, des Reihens,
ja, ja,
und dann des Beschreibens, wie denn diese Formenvielfalt entstanden ist.
Ja.
Und
eine Frage zwischen. Ich muss nur gerade aufgeklärt bekommen, du hast gesagt, die ist in Unordnung, und wir wissen, wann Goethe für diese Unordnung sorgte.
Ja.
Dann erklären wir gerade noch, wie ist denn diese Unordnung entstanden und wieso ist sie geblieben?
Naja, entstanden ist sie, weil Goethe aus den verschiedenen Laden des Schranks 18, also der fängt oben an mit Lade 1 und geht dann eine ganze Anzahl von Laden weiter. Mhm. Es beginnt mit den italienischen Buntmarmern, die sind schön eine nach der anderen aufgelegt. Mhm. Dann kommen in der Lade, weiß ich nicht, 6, 7, 8, kommen dann die polnischen, dann kommen die württembergischen und so weiter. Und aus dieser Anordnung sind dann aber welche, die Schweizer kommen natürlich auch, sind dann aber welche entnommen, und bei den Schweizern der größte Teil, und sind dann in einer Lade versammelt.
Okay.
Und da hast du dann in dieser einen Lade hast du dann ganz viele verschiedene.
Okay.
Und das wundert dich, weil wenn du was suchst, also wenn du Italienische suchst, dann würdest du ja oben bei den Italienischen suchen und unten in der fast untersten Lade 22.
Okay.
Also jemand muss die Unordnung gemacht haben.
Ja.
Und wenn ich jetzt, wer kann das sein? Das kann entweder nur Goethe sein oder jemand, der es danach, ein Kustos, in Unordnung gebracht hat.
Ja.
Warum soll ein Kustos das in Unordnung bringen oder jemand, der das nachher bearbeitet hat?
Mhm.
Ist möglich, aber erstens gibt es keinen Hinweis drauf und zweitens schreibt eben Goethe selbst darüber. Ne?
Ja. Kurz, Entschuldigung. Also seit Goethe haben sich ja deine Vorläufer, deine Vorgänger, die sich um diese Sammlung gekümmert haben, es hätte auch jemand von denen sein können. Ne, um das mal kurz, ne, weil über die...
Ja, aber wie du weißt, sind wir bestrebt, eben hier keine Unordnung anzurichten und zu hinterlassen. Unsere Aufgabe ist es ja, also natürlich die Erforschung und natürlich die Erhaltung, aber natürlich auch die Erhaltung in der Form, wie sie vorliegt. Also wir wollen hier nichts neu ordnen, sondern... Wir wollen das so hinterlassen, wie wir es sozusagen übernommen haben.
Ja.
Das Einzige, was wir da machen, wenn wir sie denn rausnehmen, das ist, wenn sie in Ausstellungen gezeigt werden oder wenn sie eben wissenschaftlich erforscht werden. Und nach der Ausstellung oder nach der Forschungsarbeit kommt es natürlich eins zu eins wieder so zurück, wie es entnommen wurde.
Ja, okay.
Und das ist hier nicht der Fall.
Ja gut, also das macht es einfach auch noch unwahrscheinlicher, dass es tatsächlich einer deiner Vorgänger war, der vielleicht daran gearbeitet hat. Okay.
Und vor allem schreibt es Goethe selbst. Ne? Genau. Das ist ja der Punkt.
Das ist der Punkt jetzt, also, genau.
Es ist eigentlich ziemlich, also ich glaube, das wäre schwierig, Argumente jetzt dafür zu finden, dass das jemand anderer war.
Tagebucheintrag gibt es und es gibt eben diesen Artikel.
Es gibt mehrere so Artikel. Es taucht ja immer wieder auf, Goethe hat sich ja länger damit beschäftigt. Mhm. Die Artikel sind alle, oder diese Fragmente sind alle, der größtenteils im Nachlass erst erschienen, also in der Leopoldina zu finden. Aha. Wird man also in den sogenannten gesammelten Werken nicht finden. Das ist schade, aber es ist so.
Ja.
Wenn man so eine normale, unter Anführungszeichen, Goethe-Ausgabe zu Hause hat, dann sind leider diese interessanten Splitter seines Denkens nicht dabei. Ne? Das ist,
den Hinweis hast du, glaube ich, schon mehrmals gemacht.
Habe ich schon mehrmals
gedauert
darüber wahrscheinlich.
Okay. Ein Aufruf an alle. Genau, das glaube ich beim letzten Mal.
Dann muss ich es nicht wiederholen. Die Leopoldina-Ausgabe ist halt sehr teuer, das ist das Problem. Also da ist ein Band ja kaum erschwinglich. Naja, aber um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, ist es natürlich das Mittel der Wahl. Also was Besseres gibt es nicht auch. Nicht, was die Kommentierung betrifft, das ist auch sehr, also wirklich was Gutes und Tolles. Ja, genau, es gibt also mehrere Aufsätze und fragmentarische Aufsätze zu dem Thema, viele davon eben von 1817. Die haben jetzt dann so komische Titel wie Übergerinnen oder Solideszenz. Ja. Ist also auch nichts, was man auf den ersten Blick jetzt mal mit Gesteinsentstehung und Nachdenken über geologische Phänomene in Verbindung bringen würde. Ne?
Ja.
Vor allem Solideszenz, das Wort kennt niemand mehr.
Nein.
Verwendet Goethe sehr gerne, nicht nur im geologischen Kontext, sondern auch in anderen. Also solidisieren heißt einfach schnell hart werden, also schnell erstarren. Solideszenz ist also Erstarrung, wenn man so will. Und Goethe versucht, mit so einem Begriff, einem wissenschaftlichen Begriff zu schaffen, indem er das Erstarren, das Erkalten, wenn man so will, von Gesteinen beschreiben kann. Also das flüssige, noch flüssige Gesteinsmaterial sozusagen erstarrt. Mhm. Besonderheit bei ihm ist, es erstarrt plötzlich, es ist ein sehr schneller Vorgang.
Mhm.
Deswegen vergleicht das auch mit dem Gerinnen. Also so wie Gerinnen, Blut oder Milch oder sonst was Gerinnen. Mhm. Das ist ja auch etwas, was dann sehr schnell passiert und dann ist es plötzlich hart. Und Goethe sucht natürlich auch etwas, was das Organische und das Anorganische Reich verbindet. Also gibt es ein Naturprinzip wie eine schnelle Erstarrung im Organischen und im Anorganischen, also im Gesteinsreich oder bei Tieren und Pflanzen, wie auch immer. Und deswegen verwendet er auch das Wort Gerinnen dafür. Also Gesteine können für ihn auch gerinnen. Mhm. Er führt als Beispiel eben so bestimmte alabasterartige Buntmarmore an, die dann so milchig aussehen und überhaupt alles, was milchig ist beim Gestein, also diese schönen Marmore, die eben dann die Statuen erzeugen, von denen wir am Anfang geredet haben, also Bilden, von denen wir am Anfang geredet haben.
Ja.
Das ist auch ein Gerinnen und für ihn können ganz viele Gesteinsformen, also Porphyre, Trümmerporphyre, die berühmten Altdorfer Marmore mit den Ammoniten, aber auch die Präktien, all das kann durch Solideszenz oder durch gerinnungsähnliche Vorgänge entstanden sein. Er möchte gerade bewusst diese Grenze überschreiten.
Das heißt, er guckt dann auch und sucht nach Ähnlichkeiten. Wenn du sagst, dieses milchige Aussehen erinnert ihn tatsächlich auch an sowas.
Genau, Analogien.
Nach Analogien.
Ähnlich wie also bei der Käsebildung, beim Lard und so weiter, dass es ja auch dann schnell hart wird. Aber er beschreibt das auch, wenn zum Beispiel Schneeverwehungen dann schnell zu so harschigen, eisigem Schnee werden, ist ja letztlich auch aus Flüssigem hier in kurzer Zeit, was und zwar große Mengen können das ja sein. Und letztlich ist ja gefrorener Schnee ja auch eine Form des Gesteins, wenn man so will, weil hier ist aus Flüssigem werden hier mit Kristallen Schichten gebildet. Sie sind halt kurzlebig. Ne?
Ja, ja.
Ist für uns heute ungewohnt, aber das Problem, glaube ich, ist, oder worüber wir uns klar sein müssen, das ist, dass diese Trennung, diese Unterscheidung von belebter und unbelebter Welt, von organischem und anorganischem, um 1800 noch nicht so streng war, wie wir das heute denken.
Ja, okay.
Diese Begriffe entstehen ja auch erst, Hölderlin nennt das aorgisch, versucht das dem Organischen entgegenzusetzen. Und die Idee, dass aus Unbelebten ja alles möglich Belebte entstehen kann, die ist ja weit verbreitet. Die Urzeugung widerlegt zu haben, das ist ja von Spallanzani bis Pasteur ja ein langes Thema, dass man wirklich zeigen kann, dass da nichts aus Gärung und Fäulnis dann immer noch was entsteht.
Ja. Mich erinnert das, also dieses nach dem äußeren Anschein davon abzuleiten, Dinge abzuleiten, erinnert mich so ein bisschen jetzt zum Beispiel, ach, das, was in der Homöopathie passiert, was der Hahnemann, ne, dieses Gleiche oder Ähnliche mit Ähnlichem bekämpfen, also Substanzen, die eine ähnliche Reaktion hervorrufen wie die Erkrankung selbst. Mhm. Dieses von außen betrachten, weil du die inneren Zusammenhänge gar nicht kennst, versuchst du Erklärungen aus dem abzuleiten, wie es aussieht. Und dann ist etwas, was ähnlich ist, egal ob es jetzt in welchem Bereich des Lebens und allem drumherum sich befindet, aber wenn es irgendwie eine Ähnlichkeit gibt, dann führt das immer dazu, dass man dann Zusammenhänge versucht herzustellen, die eben nur darauf beruhen, dass es ähnlich ist und oder gleich und so. Und ein bisschen wie Walfische oder Walfische, ne, Fische, sind als Fische, die sehen alle ähnlich aus, also sind die irgendwie auch zusammenhängend verwandt. Und tatsächlich, weil du nicht diese Möglichkeit hast, ins Innere vorzudringen, um zu verstehen, wie die Sachen entstanden sind, versuchst du aus diesen Äußerlichkeiten abzuleiten, weil es die einzige Möglichkeit vielleicht ist, um überhaupt irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen. Daran erinnert mich das so ein bisschen.
Genau. Es ist ein Denken in Analogien, wenn du so willst.
Ja.
Also eine Pflanze, die Blätter hat, die so dreilappig sind wie die Leber, die, das ist eben dann das Leberblümchen.
Genau, ja.
Und das Lungenkraut, weil es eben so ähnlich aussieht.
Ja, genau. Blättern.
Und natürlich hilft das dann auch bei Leberkrankheiten oder bei Lungenkrankheiten.
Ja.
Und das ist ja ein möglicher Versuch und Weg, Natur zu deuten. Ja. Also berühmtes Beispiel ist Mars und Eisen. Ja? Wie, was hat der Planet Mars mit Eisen zu tun? Gut, über den Kriegsgott und Eisen ist ganz wichtig im Krieg, das passt alles super zusammen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn der Mars hochsteht, lässt er eben die Eisenvorkommen im Innern der Erde wachsen. Mhm. Es ist ein astronomisch-kosmologisches Weltbild, wenn man so will, wo Makrokosmos und Mikrokosmos zusammenwirken. Und das Absurde daran ist, der Planet Mars ist auch noch rot.
Ja. Mhm. Ja.
Das könnte man als Kriegsrot auffassen, als Brand und sonst was.
Ja.
Aber eigentlich ist er ja rot, weil die Oberfläche des Mars eben von Eisen auch mitbestimmt wird.
Ja.
Also in dem Fall stimmt, geht sogar die Rechnung auf.
Ja.
Und meistens haben wir das Gefühl, geht sie nicht auf. Und uns reicht sowas natürlich als naturwissenschaftliche Ursachenforschung nicht.
Ja. Ja.
Aber Zeiten, die gerade am Beginn der organischen und vor allem der anorganischen Chemie und analytischen Chemie stehen, wo das Periodensystem, die Elementenlehre in unserem Sinn ja noch gar nicht erfunden ist, wo du noch nicht mal weißt, dass, oder weißt, das Zellenkonzept ist ja auch erst wenige Jahre nach Goethes Tod entwickelt worden. Also so grundlegende Sachen, die Elementares in der Biologie oder in der Chemie wiedergeben.
Ja,
das haben wir hier nicht. Und ja, dann greifst du zu Analogien und zu analogen Denken.
Er hat es dann in den Artikeln dann noch weiter ausgeführt, nehme ich an.
Ja, genau. Also er geht natürlich der Frage nach, was ist denn die Ursache?
Ja.
Also was? Und er bringt da viele Beispiele von schnellem Erstarren. Also es gibt ja das berühmte Experiment, du hast ein Glasgefäß mit eiskaltem Wasser, also mit wirklich noch flüssigem, kaltem Wasser, das knapp am Gefrierpunkt ist und da genügt ein Schlag gegen das Glas, um das plötzlich erstarren zu lassen, wenn du das richtig gerade hast, innerhalb von wenigen Augenblicken. Aha. Aber auch das Gerinnen von Käse haben wir oder das Festwerden von Quecksilber bei bestimmten Temperaturen oder ähnliches. Also das wird alles ausgeführt und die Frage ist natürlich, damit sind wir schon bei der Frage, wo findet das überall statt? Also wo kann das überall, wenn das im anorganischen Bereich, dann vielleicht auch im organischen, Labgewinnung, haben wir schon gesagt, oder Gerinnen von Milch. Aber vielleicht können auch ganze Gesteinsformationen plötzlich so entstanden sein.
Ja.
Wir wissen ja, wie schnell bestimmte Kalkgesteine entstehen können. Also wenn ich eine Feder in stark kalkhaltiges Wasser halte, dann kann ich die, wenn ich die dann ein paar Tage rausziehe, ist die ganz überzogen und ist hart geworden. Mhm. Das fällt dann noch mehr jemandem auf, der in einer Stadt wohnt, die auf Süßwasserkalkgesteinen lebt, buchstäblich auf Travertin, die ja ganz, auch aus heutiger Sicht, geologisch sehr schnell entstanden sind. Wir wollen jetzt nicht, dass die diese Analogie zu weit treiben, aber es ist doch eine auffallende Inkoinzidenz. Und auch Rom ist natürlich mit seinen Travertinen ähnlich, wenn man so will. Ja, also für Goethe ist es möglich, dass ganze Gesteinsformationen, ganze Gebirge schnell durch Solideszenz, durch Erstarren, durch Kristallisation, durch Gerinnen entstehen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Also, und zwar die wichtigste Konsequenz ist die, dass diese Gebirgsbildungsvorgänge sehr schnell vor sich gehen können. Ähnlich wie bei der Solideszenz im Kleinen, wo das ja plötzlich umschlägt.
Ja.
So könnte das ja auch im Großen gewesen sein. Und wenn das aber so ist, dann ist die Erde nicht so alt, wie wir glauben, wie manche vorschlagen, sondern sie ist vielleicht viel jünger.
Ah, okay, das ist okay in dieser Diskussion.
Das ist der Schritt jetzt zum Alter der Erde.
Genau. Ja, okay.
Goethe war jetzt kein Vertreter der 6000 Jahre, das hat er lächerlich gefunden, aber er war auch mit Sicherheit kein Vertreter der Millionen Jahre alten Erde. Das ist ihm... Da war er in der Minderheit bereits, vor allem in den letzten Jahren. Und das empfindet er als sehr unangenehm, weil es letztlich die Bedeutung des Menschen und des Einzelnen schrumpfen oder zu nichts werden lässt, wenn du dir vorstellst, dass die paar tausend Jahre, bevor der Mensch halbwegs Kultur hervorgebracht hat, Millionen oder noch viel mehr Jahre vergangen sind, wo es niemanden, kein vernünftiges Wesen, wo es keinen Menschen gegeben hat.
Ja.
Das ist was... Was eher, also wir denken da anders. Wir empfinden das auch anders, vielleicht, aber was er sehr erschreckend empfindet und das er dezidiert ablehnt, auch noch in den letzten Briefen, in den letzten Wochen seines Lebens, schreibt er das.
Seine Beschäftigung mit dem Marmor führt ihn dazu, zu einer These, die er letztendlich benutzen kann, um zu zeigen, aus seiner Sicht, dass die Erde tatsächlich nicht so alt ist.
Das ist ein Nebenprodukt. Also im Prinzip geht es darum, zu verstehen, wie die Natur funktioniert.
Ja.
Das ist das Entscheidende. Kann ich so ein Modell aufstellen? Und er versucht das eben. Und er versucht das, und das ist das Interessante, er versucht das auf ganz viele Bereiche zu übertragen, nicht nur auf das Organische, sondern auch zum Beispiel auf die Dichtung. Also er beschäftigt sich zum Beispiel viele Jahre lang mit Faust und vor allem mit Helena.
Ja.
Und dann schreibt er an irgendeiner Stelle, als er dann den dritten Akt, den Helena-Akt, schreibt von Faust 2, dass jetzt die Gestalt, die Figur, also dass jetzt Helena Gestalt angenommen hat. Und zwar verwendet er das Wort solidisieren. Warte, ich schaue mal, ob ich das Zitat finde.
Yeah.
Und zwar schreibt er da, Helena, der ich nun schon 60 Jahre nachschleiche.
Yeah. Ja,
60, mit 60 Jahren beschäftigt, schreibt er 1827. So habe ich voriges Jahr mit einem gewaltsamen Anlauf die Helena endlich zum übereinstimmenden Leben gebracht, also sprich aufs Papier im Faust 2. Wie vielfach hatte sich diese in langen, kaum übersehbaren Jahren gestaltet und umgestaltet, nun mag sie im Zeitmoment solidisiert endlich verharren. Ja, also sie soll die Gestalt, die Figur, die er im Kopf hat, die ja da immer wieder verändert wird, die also da quasi flüssig ist noch, die erstarrt, wird eine Figur, wird zu Wort und Papier.
Angreifbar.
In einem Zeitmoment und damit ist sie auch sozusagen tot oder erstarrt. Weil und das nennt er eben solidisiert. Also das Solideszenz ist jetzt nicht nur ein Modell für die Gesteine, die ja dann ihre Entwicklung auch abgeschlossen haben. Mhm. Nachher kommt dann nur mal die Verwitterung, wenn man so will. Mhm. Aber vorher kann das eben länger oder kürzer dauern. Im Fall von Helena dauert es eben länger. Aber der eigentliche Gestaltungsvorgang ist dann im Vergleich dazu schnell.
Ja.
Und wenn das bei den Gesteinen auch so ist, dann können wir da ganz viele Schlüsse ziehen.
Ja.
Auf das Alter der Erde haben wir schon einen. Aber der zweite, vielleicht auch ganz interessante, ist, es hat sehr wenig mit Gewalt zu tun. Du weißt ja, die alte Frage, ist Erdgeschichte eine Geschichte, die von Gewalt, von Katastrophen geprägt ist, oder ist das eher ein nicht so solcher Vorgang? Und wenn ich jetzt...
Also du sprichst jetzt auf Vulkanisten, Plutonisten, diese Geschichte.
Genau. Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen Brektien sehe, wo du das Gefühl hast, also Brektien oder Konglomerate, das sind also gewaltsam zerstörte Gesteine, die dann immer wieder irgendwie zusammengeklebt wurden quasi. Mhm. Wenn die aber durch Solideszenz in einem plötzlichen Akt des Umschlagens entstanden sind, dann gibt es ja eigentlich wenig Gewalt, obwohl das so aussieht, als wäre da ganz viel los gewesen seinerzeit und vielleicht auch immer wieder. Also ich könnte noch einen zweiten Schluss aus diesem Solideszenzmodell ziehen, nämlich dass die Erdgeschichte mit wenig Gewalt auskommt. Klar gibt es Vulkanausbrüche, aber wenig katastrophal war. Das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen gegen Cuvier gerichtet, aber Cuvier hat eben seine Kataklysmen-Theorie, also die Erdgeschichte ist eine Abfolge von Katastrophen, die die Faunen und Floren der Vergangenheit immer wieder auslöscht.
Ja.
Das wäre dann hier vielleicht nicht der Fall.
Hat er sich dazu geäußert, wie es dazu kommt, dieser Umschlag, dieses Erstarren, was der Auslöser dafür ist? Hat er da irgendwie...
Ja, also die Ursache, wenn du es jetzt im Wissenschaftlichen meinst, das kann alles möglich sein, das kann ein schneller Schock sein, das kann Elektrizität sein, das sind plötzliche, eigentlich schockhafte Momente, die ein immer instabiler werdendes, breiiges, flüssiges, ziemlich metamorphes System dann in einen Zustand der Stabilität bringen.
Ja. Ja.
Also wie etwas plötzlich zu Eis wird eben.
Aber was diese Schocks dann auslöst, sagt er, also Blitze oder irgendwie.
Zum Beispiel, genau. Ja. Also manchmal eben, also beim Eis ist es ja die Temperatur, aber es kann eben auch durch einen Anstoß, einen Schlag ausgelöst sein.
Aha.
Es kann ein Erdbeben sein, es können elektromagnetische Ereignisse sein, Erschütterungen.
Vulkanausbrüche, sowas.
Ja, genau. Ja. Nicht gewaltsam verrückt, das ist das Wichtige, sondern sie können auch zart sein. So schreibt er wörtlich, lässt sich das Zarteste nachweisen. Du hast da automatisch wieder an Blitze und an Vulkane gedacht, was natürlich auch sein kann, aber es kann auch viel anderes sein.
Okay.
Also auch chemisches oder einfach elektrisches. Ne?
Ja.
Ein Vorbild, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ein Vorbild dafür, dass ich Gerinnung oder Solideszenz als Ursache für Gesteinsbildung nehme, ist Trebra, der Geologe, der auch Berater war von Goethe. Ja, und der einen ähnlichen Vorgang vorschlägt, den er Gärung nennt. Also Gärung ist etwas, was Gesteine bilden kann. Gärung schreibt dann mit H noch. Und Gärung ist natürlich auch ein Begriff, so wie Gerinnung, der aus dem Organischen kommt.
Ja, genau.
Und den Trebra, das ist auch immer ganz wichtig, nur als These angibt, als These vorschlägt, behauptet nicht, das ist die Wahrheit, sondern es ist eine These, mit der man arbeiten kann. Und warum gibt es diese These? Erstens, wir wissen es nicht.
Ja.
Also wir brauchen irgendein Modell dafür. Und zweitens, was brauche ich für Gärung? Ich brauche Wärme. Und ich brauche Flüssigkeiten. Und genau das ist das, was ich im Innern der Erde habe.
Ja.
Treber hat sich gerne lustig darüber gemacht, dass es eben Geologen gibt, die im Innern der Erde stehen und auf die Bedeutung des Vulkanismus, und zwar global, die Bedeutung des Vulkanismus reden, während an den Wänden der Bergwerke oder wo auch immer sie da gerade sind, das Wasser wie verrückt runterrennt.
Ja, ja, okay.
Je tiefer du kommst, desto größer wird das Wasserproblem. Und du musst einen Riesenaufwand betreiben, dieses Wasser wieder rauszukriegen. Also Wasser war unglaublich wichtig, aber natürlich Wärme auch, weil es ja in der Tiefe der Erde immer wärmer wird. Das wusste man schon. Es war umstritten, wie und ob das jetzt so bis ins Erdmittelpunkt so weitergeht und weiter steigt.
Ja.
Kann man ja nicht wissen. Aber dass Wärme als Energieform und das Wasser als Substrat dieser Metamorphose da eine wichtige Rolle spielen, das war klar.
Mhm.
Und wo Wärme und Flüssigkeit ist, weil im Wasser sind ja auch Stoffe gelöst, dann kann doch etwas, was analog der Gärung zur Oberfläche ist, auch hier stattfinden. Und das nennt Treber eben Gärung. Und ich glaube, dass Solideszenz oder Gerinnung oder Erstarrung, aber vor allem bei Gerinnung siehst du es, ein Analogon ist, das Goethe da selbst entwickelt, von Treber ausgehend.
Okay. Guck mal.
Also du siehst, wir sind von den Kunstwerken.
Ja.
Von der Antike, vom alten Rom, haben wir einen weiten Weg gemacht über die Modellbildung, die Gesteinsgenese, bis zu grundlegenden Vorgängen. Denn ich verrate jetzt kein Geheimnis und du wirst das auch schon dir gedacht haben, nicht nur die Gebirge, sondern auch die Erde als Ganzes ist durch Solideszenz entstanden, durch schnelle Abkühlung und Erstarrung. Ja. Und das ist eigentlich, ist es so falsch?
Nö.
In welchen zeitlichen Abläufen, aber und wahrscheinlich war es keine schockhafte, plötzliche Erstarrung, aber im Vergleich zu dem, zu der Existenzdauer der Erde seither, ist die Abkühlung vielleicht dann doch recht schnell gegangen. Ja. Weiß ich nicht.
Gerade noch ein bisschen bohren, die Auslöser, weil du sagtest, die können auch ganz zart sein.
Ja,
ne? Ich kam direkt auf die Blitze und so und all diese Dinge. Ja. Und hast du denn auch Beispiele oder hat er da noch Beispiele genannt, was alles so Auslöser sein können?
Das ist eine gute Frage. Also, da fällt mir außer dem berühmten Schlag gegen das Wasserglas, das gerade an der Grenze ist, zum Gefrieren eigentlich nichts ein.
Mhm.
Das Besondere daran ist, vielleicht muss man, wenn man das nochmal durchdenkt, kommt man der Sache ein bisschen näher. So wie Gerinnen ist ja Solideszenz ein irreversibler Vorgang.
Mhm.
Also wenn du Eiweiße, wenn die gerinnen, kannst du sie ja nicht mehr rückverwandeln. Das ist interessant, weil Natur ja eigentlich in Kreisläufen funktioniert. Das heißt, wenn ein Gestein mal erstarrt ist, dann ja, natürlich, wenn es in die Tiefe geht, kann es wieder aufgeschmolzen werden.
Aber
in der Regel wird das eben, oder wir sind mit dabei und erleben in der Regel die Zerstörung durch Verwitterung.
Ja.
Das heißt, das Gestein als Hartes wird als Ergebnis dieser Solideszenz aufgelöst. Ja.
Ja, ja.
Es ist also in diesem Sinne ein irreversibler Vorgang.
Mhm.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass ich jetzt natürlich keine Jahrmillionen oder Jahrmilliarden zur Verfügung habe, aber doch eine viel längere Zeit als die paar Jahrtausende, die manche ja auch landläufig angenommen haben. Und jeder dieser Solideszenzvorgänge ein irreversibler Vorgang ist, dann genügen auch ganz kleine Ursachen, um immer mehr zu solidisieren, weil es irreversibel ist.
Mhm.
Und wenn du, musst du nur vorstellen, wenn du da 1000 Gläser mit Wasser hast, in einem bestimmten Zeitraum, wenn die Temperatur nur halbwegs in diesem Bereich ist, werden alle ohne große Gewalt zu Eis, also zu Kristall, zu Festen geworden sein. Und der Vorgang, den müssen wir uns dann in dem Fall irreversibel vorstellen, wird keiner mehr zurückgehen.
Ja.
Wenn man jetzt in eine Gesteinsanalogie denkt.
Ja, ja.
Und dann brauchst du eigentlich wirklich rein statistisch gesehen, vom Denkmodell her, keine großen Gewalten, damit man sich jetzt vorstellt, dieses Gebirge ist, das ist ja da das Problem, dieses Gebirge ist so gewaltig, das kann nur durch Gewalt entstanden sein, ja, durch gewaltige Vorgänge. Nein.
Wir denken an die Alpen.
Genau, in dem Fall eben nicht, sondern immer wieder kleine Ursachen, ja, die sich summieren im Laufe der Zeit.
Ja.
Eigentlich hat das ja ein bisschen was, das erinnert uns ja ein bisschen an Evolutionsdenken. Ja,
sofort,
ne?
Natürlich. Kleine Schritte, die am Ende zu großen Ergebnissen führen.
Genau, und in dem Fall glauben wir es ja.
Und,
oder sind wir uns eigentlich sicher, dass das so ist. Ja. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, ob es nicht sowas wie Radiation gibt oder wie sich bei der Kambrischen Explosion Typenbildung oder Baustämme, also Stämme, die dann ganz neue Baupläne hervorbringen. Und das vielleicht in kurzer Zeit geht. Aber in der Regel wird das eben mit kleinen Summationen so ablaufen, dass dann doch am Ende ganz neue Zustände entstehen. Und vielleicht können wir da zu einem Abschluss kommen.
Mhm.
Wenn du im Arbeitszimmer stehst von Goethe, dann siehst du an einer Wand 7 Gesteine, die er selber gefunden hat und die er selber rahmen hat lassen, auch im Jahr 1817 war das, glaube ich. Und diese Steine zeigen Solideszenzvorgänge. Und zwar Quarzgänge in einem Tonschiefergestein, einem Schiefergestein, der am Rhein, in der Nähe, also im Rheingraben sozusagen gefunden hat.
Ja.
Und die für ihn Folgendes gezeigt haben, nämlich dass die Gänge, diese Quarzgänge im Gestein gleichzeitig mit dem Gestein selbst entstanden sind. Also nicht nur das ganze Gesteinslager, sondern auch die Einlagen sozusagen, sind gleichzeitig entstanden.
Schockgefrostet.
Schockgefrostet, wenn du so willst. Und das war ihm so wichtig, dass er das, und in diesem Zimmer hängt sonst kein Bild.
Okay. Nichts.
Also das ist, dient wirklich, es darf nichts der Ablenkung dienen, weil hier muss gearbeitet und hier soll gearbeitet werden. Das sind also nur Bücher und sonstige wissenschaftliche Instrumente. Und eben dieses Ding, das immer rechts von der Tür zu seinem Schlafzimmer aufgehängt ist, das er immer vor Augen hat. Und auch hier der springende Punkt wieder. Erstens, schockgefrostet ist ein gutes Wort. Dadurch wird die Zeitspanne verkürzt, wenn so komplexe Systeme entstehen sollen. Weil Abraham Gottlob Werner hat zum Beispiel gesagt, diese Gänge sind von oben aufgefüllt worden. Das hat natürlich dann eine Zeit lang gedauert. Bei Goethe nicht. Bei Goethe entstehen sie gleichzeitig und damit erspare ich mir die Hälfte des zeitlichen Vorgangs. Und sie sind auch ohne Gewalt entstanden, weil diese Gänge immer schon da waren, wo der Quarz dann eben und drinnen ist.
Ja.
Und ja, und das ist sozusagen, wenn du so willst, eine Ikone für diese Art des Denkens. Wenn man diese ganzen Hintergründe nicht kennt, wundert man sich, warum hat er so unscheinbare, komische Dinger da aufgehängt.
Ja. Ich werde es noch schaffen, endlich irgendwie dann, ne, ich will ja auch mal wieder vorbeikommen. Und dann schauen wir uns die nochmal an und dann
wissen wir warum.
Super. Perfekt. Das war Folge 15 über Goethe und seine Naturwissenschaft mit Thomas Schmuck und Markus Anhäuser. Die Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Infos zur Folge. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auf eure Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst noch Podcasts hört. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine E-Mail. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann empfehlt uns gerne weiter und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Das war's für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.